In der Natur, in der Geschichte, in Versen aus der Bibel, in Situationen, in Gedanken, die wir haben, in Impulsen, die Gott uns gibt, handelt Gott. Liebe Gemeinde, wir wollen heute darüber sprechen und nachdenken, wie Gott in dieser Welt wirkt. Und es gibt eine Art, die wir manchmal vergessen, nämlich uns. Gott wirkt in dieser Welt durch uns. Das ist Gottes Art. Das war schon immer seine Art. Gott hat uns Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Und damit wir mit ihm gemeinsam diese Welt gestalten. Und um an uns und durch uns in dieser Welt zu wirken. Ein Blick ins Alte Testament bestätigt das. Ganz viele Erlebnisse spielen oder werden dadurch wichtig oder kommen dadurch ins Rollen, dass Menschen etwas tun. Gott befreit das Volk nicht alleine aus der Gefangenschaft. Nein, er beruft einen Menschen, dieses Volk anzuführen. Gott redet im Alten Testament nicht zu jedem Menschen einzeln, ganz persönlich. Nein, er gebraucht Propheten, die zu dem Volk sprechen, die dem Volk die Worte Gottes weitergeben. Auch Wunder, die im Alten Testament passieren, geschehen oft dadurch, dass Menschen etwas machen müssen. Zwei Menschen müssen Mose die Arme halten, damit ein Kampf zu einem guten Ende kommt. Mose muss mit einem Stab irgendwo gegenschlagen, damit Gott handeln kann oder handelt. Im Neuen Testament setzt sich das fort und das Beispiel schlechthin dafür, dass Gott durch Menschen wirkt, ist Jesus. Gott kommt in einem Menschen zur Welt. Er offenbart sich nicht direkt jedem einzelnen Menschen, sondern allen oder vielen gemeinsam durch Jesus. Und nach Pfingsten geht das Prinzip Gottes weiter, dass er durch Menschen handelt, auch wenn er nach Pfingsten durch den Heiligen Geist zu ganz vielen Menschen persönlich spricht, benutzt er doch weiterhin Menschen, um sein Wort und Werk voranzutreiben. Die Jünger oder Apostel, wie sie später heißen, werden von Gott gebraucht, um zu predigen, um Gemeinden aufzubauen, um zu heilen, um diakonisch tätig zu sein. Dieses Prinzip Gottes, dass Gott durch Menschen in dieser Welt wirkt, gilt auch für uns heute. Überlegen wir doch mal einen Moment für uns selber, jeder für sich. Wie haben wir in unserem Leben eigentlich Gutes erlebt? Wie haben wir Gott erlebt? Wodurch ist Gott uns nahe gekommen? Ich lasse mal so einen ganz kleinen Moment Zeit zum Überlegen. Wir haben hoffentlich als Kind erlebt, dass Gott durch unsere Eltern Gutes tut, an uns und für uns. Wir erleben Gutes durch Freundschaften, durch Menschen, die uns zur Seite stehen, mit denen wir durch dick und dünn gehen können. Wir erleben Gutes durch Gruppenleiter in der Gemeinde, durch Menschen, die uns eine Zeit lang Impulse geben, die uns begleitet haben, die uns Gott nahe bringen. Liebe Gemeinde, Gott hat uns in so eine Welt hineingestellt, in der es nur miteinander geht. Nicht gegeneinander, aber auch nicht ohneinander. So ist diese Welt gemacht, als eine soziale Welt, als ein Gefüge von Mitmenschlichkeit. Eine Welt des Miteinanders, eine Welt, in der wir durch die Gemeinschaft Gutes von Gott erleben. Das ist Gottes Welt, das ist sein Prinzip, eine Welt des Miteinanders, eine Welt, in der Menschen für Menschen da sind. Das gilt auch für Alltagsangelegenheiten. Ich freue mich an jedem Donnerstagnachmittag darüber, wenn ich vor der Haustür stehe und sehe, dass meine Müllsäcke abgeholt worden sind. Das freut mich. Ich bin dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern und die diese Arbeit machen. Menschen backen Brot für uns, das wir kaufen können und dann genussvoll essen können. Menschen bearbeiten Anträge für uns, komponieren Lieder, die wir singen können. Menschen erfreuen uns, Menschen helfen uns. Das ist die Welt, in der wir leben. Jesus beauftragt seine Jünger, in diese soziale Welt hineinzuwirken. Und ich lese noch einmal einen Predigttext, der uns schon länger begleitet, aus Matthäus 25. Matthäus 25, die Verse 31 bis 40. Und heute lese ich mal aus der etwas schwierigen Übersetzung die revidierte Elberfelder. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich auf. Nackt, und ihr bekleidetet mich. Ich war krank, und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis, und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Liebe Gemeinde, dieser Text aus Matthäus 25 begleitet uns schon einige Wochen hier im Gottesdienst. Jesus deutet hier auf einen ganz engen Zusammenhang von Diakonie, von dem, was wir Gutes tun für andere Menschen, und Gottesnähe, wie wir Gott erleben, wie nah wir bei Gott sind. Und er sagt mit diesem Text, dass beides untrennbar miteinander verbunden ist. Zu unserem Leben mit Gott gehört beides, die Diakonie und die Gottesnähe. Wenn wir Texte des Neuen Testamentes, aber auch des Alten Testamentes lesen, legen die meistens einen Schwerpunkt auf eine der beiden Punkte. So lesen wir im Neuen Testament besonders, dass der Glaube allein entscheidend ist, nicht unser Handeln und unsere Taten. Entscheidend ist, wie wir zu Gott stehen, unsere persönliche Beziehung zu ihm. Gottes Barmherzigkeit allein gibt uns das Recht, vor Gott stehen zu können und zu ihm kommen zu können. Auf der anderen Seite gibt es Texte, die davon reden, dass wenn der Glaube keine praktischen Auswirkungen hat, dass er dann im Prinzip tot ist. Denn zu unserem Leben mit dem Auferstandenen gehört ganz elementar dazu, dass unser neues Leben, das wir in Christus haben, auch sich irgendwie ausdrückt, ganz praktisch, dass es Formen hat, die man auch sehen kann. Jesus nennt hier einige Auswirkungen des Glaubens: hungrige Speisen, durstige Tränken, Nackte bekleiden, Fremde beherbergen, Gefangene besuchen. Thema heute: Kranke besuchen. Dazu kommen wir gleich. Erst noch mal ein Blick auf diese Kleinen. Von wem redet Jesus da einfach? Ich würde mich ganz gern angesprochen fühlen, denn ich bin ja nun definitiv eher klein als groß, so von der Körpergröße her. Ich denke, uns ist allen klar, dass Jesus natürlich hier nicht die Körpergröße meint. Und dass es hier auch nicht um Kinder geht. Jesus meint hier Menschen, die in der Gesellschaft als gering angesehen werden. Menschen, die man eher übersieht oder die eher unangenehm auffallen, weil sie zu Randgruppen gehören. Menschen, die nicht viel bedeuten, die keinen Einfluss haben. Die auch gering geschätzt werden. Jesus gibt diesem Wort gering oder klein hier eine völlig neue Bedeutung, entgegen dem, was wir so menschlich darunter verstehen. Für uns ist das natürlich eine Abwertung. Keiner ist gerne gering. Jesus meint es gerade nicht abwertend und sagt damit, dass Gott gerade diese, die von uns Menschen normalerweise gering geschätzt werden, dass er gerade diese Menschen im Blick hat, die Armen, die Unbedeuteten, Gerade diese Menschen sieht Gott. Gerade diese Menschen haben eine Bedeutung bei Gott. In Jesu Worten, aber auch in seinem Verhalten, wie er mit Menschen umgegangen ist, die ihm begegnet sind, wird das ja immer wieder ganz deutlich. Jesus stellt damit unsere Welt oder unsere Weltansicht auf den Kopf. Was Kleines ist groß, was Großes ist klein. Das ist Gottes Sicht. Er sieht manches anders als wir. So tickt seine Welt. Das ganze Leben Jesu macht deutlich, dass das Streben nach Größe vor Gott absurd ist. Und dass ebenso absurd ist die Ansicht, dass Geringsein schlimm sei. Jesus stellt sich auf die Seite der Menschen, die gering geachtet werden. Ja, er verbindet sich mit ihnen, er identifiziert sich geradezu mit ihnen. Jesus sagt hier, ich war krank und ihr habt mich besucht. Sie fragen, wann warst du krank und wir haben dich besucht? Und Jesus antwortet, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Liebe Gemeinde, es gibt dieses Phänomen, ein Mensch gehört zu einer sozialen Gruppe, ist anerkannt, respektiert und plötzlich wird dieser Mensch krank, muss mehrere Wochen lang zu Hause bleiben und kann an dem sozialen Leben nicht mehr so teilnehmen. Viele Menschen, wenn es eine christliche soziale Gruppe ist, beten natürlich für ihn. Und dennoch ruft kaum jemand an oder besucht ihn. Er fällt aus dem Blickfeld heraus. Und dafür gibt es viele und gute Erklärungen. Wir wollen nicht stören. Es könnte ja sein, dass der Kranke Ruhe braucht oder frühstückt oder schläft. Wir wollen nicht aufdringlich sein. Wir wollen seiner Familie Zeit geben, da zu sein. Liebe Gemeinde, ich bin mir gar nicht so sicher, wen wir da eigentlich tatsächlich schützen wollen. Den Kranken oder vielleicht doch uns selber? Denn Krankenbesuche verschlagen uns manchmal die Sprache. Was können wir schon sagen angesichts einer schlimmen Krankheit? Welche Worte finden wir, wenn jemand eine schlimme Diagnose erhält? Wie tröste ich jemanden, der nachts vor lauter Schmerzen nicht schlafen kann? Möglicherweise vermeiden wir einfach die Konfrontation, zumindest wenn es um schwere Krankheit geht. Aber auch wenn es nicht so eine schwere Krankheit ist, kommen wir schnell an unsere Grenzen. Alltägliche Gesprächsthemen kommen uns so banal vor. Und so begnügen wir uns dann damit, dass wir für den Kranken beten, an ihn denken, eine Karte schreiben und hoffen, dass es ihm bald besser geht. Und das ist natürlich grundsätzlich schon mal viel mehr als gar nichts zu tun. Das wollen wir auch nicht gering achten. Aber vielleicht wäre es gut, einfach mal etwas zu wagen, nämlich einen Besuch. Als ich Teenager war, hat mein Vater mich oft mitgenommen zu Krankenbesuchen. Er besuchte öfter Menschen aus der Gemeinde, die aufgrund ihres Alters oder Krankheit nicht mehr regelmäßig am Gemeindeleben teilnehmen konnten. Manchmal habe ich meine Flöte mitgenommen, ob freiwillig oder gezwungen, das weiß ich nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt freiwillig oder gezwungenermaßen mitgegangen bin. Was ich aber noch weiß, ist, dass ich manchmal richtig gerührt war von der Freude dieser Menschen. Die haben sich so darüber gefreut, dass wir da waren, dass da so ein kleines Mädchen mit seiner Flöte ein Lied spielt und eine halbe Stunde Zeit hat. Länger war das meistens gar nicht, manchmal sogar kürzer. Das blieb mir so haften, diese Freude der alten und kranken Menschen, dass wir da waren, dass wir sie besucht haben. Ähnlich wie beim Thema Gastfreundschaft stellt sich hier die Frage, wer ist hier eigentlich der Beschenkte? Der besucht wird oder der den Besuch macht? Da verschwimmen die Grenzen und ich behaupte, das ist tatsächlich ein Geben und Nehmen, gegenseitig. Denn am Krankenbett zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Ein seltsames Geschehen. Am Krankenbett herrscht oft eine verdichtete Atmosphäre. Das, was vorher so wichtig erschien, wird oft so nebensächlich. Und was man vorher aus dem Blick geraten ließ, das kommt wieder neu in den Fokus. Am Krankenbett finden manchmal ganz wertvolle Begegnungen statt, zwischen einem kranken und einem gesunden Menschen, aber manchmal einfach zwischen Mensch und Mensch oder zwischen Mensch und Gott. Ein Krankenbesuch ist oft ein besonderer Rahmen für das Wirken Gottes. Und zwar nicht nur für das Wirken Gottes an dem kranken Menschen, sondern auch an dem, der vielleicht nicht ganz so krank ist, für den, der besucht. Ein Wirken Gottes auch an dem, der meint, er sei der, der jetzt hier etwas zu geben hat. Und ich denke, das ist ein weiteres Prinzip Gottes, dass er unsere Vorstellung von dem, wer etwas zu geben hat und wer der Nehmende ist, auch auf den Kopf stellt. Menschen, die kranke Menschen besuchen, berichten oft, dass sie diese Freude der Menschen, die besucht werden, selber bei sich spüren, dass da etwas zurückkommt. Und dass sie sich selber unglaublich darüber freuen können, dass sie etwas Gutes tun. Und sie berichten, dass sie oft als Beschenkte wieder nach Hause gehen. So, liebe Gemeinde, wirkt Gott in dieser Welt. Auch durch uns und mit uns, bei Besuchen, in Besuchen. Jesus sagt, dass wir in jedem Kranken ihn selbst besuchen. Es gibt eine jüdische Tradition mit der Anweisung beim Krankenbesuch. Da heißt es, wenn man einen Kranken besucht, setze man sich nicht auf sein Bett. Warum? Weil schon dort die Gegenwart Gottes weilt. Was für ein merkwürdiger Gedanke, Gottes Präsenz so greifbar zu denken, dass sie irgendwo sitzt. Aber was für ein wunderschöner Gedanke, dass Gott schon da ist, dass wir ihn nicht erst mitbringen, wenn wir jemanden besuchen. Liebe Gemeinde, kranke Menschen brauchen uns, sie brauchen Besuche. Kranke Menschen haben das existenzielle Bedürfnis, nicht allein gelassen zu sein. Und dieses Gefühl entsteht ganz schnell. Kranke Menschen haben das Bedürfnis, heilende Hände zu spüren. Das Bedürfnis, Aufmerksamkeit zu erhalten, nicht abgeschoben zu sein. Sie haben das Bedürfnis, weiter teilzuhaben an der sozialen Gemeinschaft, zu der sie gehören. Und sie haben das Bedürfnis nach Aufmunterung und Zuspruch. Wir haben eine Menge zu geben. Wir können viel geben, dadurch, dass wir einen kurzen Besuch bei jemandem machen. Ein Besuch zu machen oder zu bekommen, das kann ein Geschenk Gottes sein. Natürlich ist das auch ein bisschen davon abhängig, wie wir zu einem Menschen hingehen. Welche Einstellung haben wir? Wie gehen wir hin zu einem Menschen, der krank ist? Sehen wir diesen kranken Menschen als einen beschädigten Menschen, dem etwas Wesentliches fehlt, das wir dagegen ja freundlich und glücklicherweise haben? Oder sehen wir in ihm einen Menschen, der Würde hat, der auch genauso Respekt verdient wie alle anderen Menschen? In jedem Menschen, gerade auch in einem kranken Menschen, steckt etwas ganz Kostbares, das wir manchmal durch die Krankheit nicht mehr sehen, wo wir einen neuen Blick brauchen. Menschen, die krank sind, zeigen uns oft etwas von einer Welt, die wir so nicht wahrnehmen. Bei uns dreht sich immer alles ums Machen und Tun und Erreichen. Ein Kranker zeigt uns eine Welt, die uns manchmal verborgen ist. Und es geht bei Besuchen gar nicht immer hauptsächlich um unser Mitleid, das gefragt ist, sondern um innere Offenheit, einem Menschen zu begegnen. Ich möchte einige Eigenschaften oder Verhaltensweisen aufzählen und uns mal hier nennen oder ins Gespräch bringen, über die wir uns gerne hinterher unterhalten können, von denen ich denke, dass sie wichtig sind, wenn wir einen kranken Menschen besuchen. Einfühlsam sein. Das heißt, fühlen. Wenn ich zu einem Menschen gehe, muss ich erstmal auch fühlen, wie es mir geht. Was bringe ich denn mit? Damit ich das unterscheiden kann, sind das meine Gefühle oder was ich da spüre oder sind das jetzt die Gefühle des Kranken, die auf mich einströmen? Einfühlsam sein heißt, die Gefühle des Kranken versuchen wahrzunehmen. Wenn wir das lernen, dann hilft uns das, zu lernen und zu merken, was wann gesagt werden kann. Ein anderer Aspekt ist das Zuhören. Das heißt, wenn der Kranke reden möchte, ihn ausreden lassen. Nicht gleich mit Ratschlägen kommen oder eigene Erlebnisse. Ja, meine Oma hatte das ja auch, als sie 75 war. Zuhören heißt Pausen aushalten, schweigen können. Ich habe neulich einen Besuch gemacht und wir haben bestimmt am Anfang 5 Minuten lang einfach geschwiegen. Weil ich den Eindruck hatte, wenn ich jetzt irgendwas sage, schafft der Mensch es nicht mehr, seine Gedanken zu sortieren. Dann hat er meine Gedanken, die ich so reinbringe. Das war ganz schön schwer, das auszuhalten. Aber ich hatte den Eindruck, dass es hier dran ist, einfach mal die Klappe zu halten. Schweigen können. Echt sein. Wie kommen wir zu dem kranken Menschen hin? Setzen wir eine Maske auf, eine Fassade? Bei uns ist alles toll, alles gut. Und das müssen wir jetzt mitbringen, damit der Kranke den Eindruck kriegt, es gibt auch noch eine heile Welt. Oder können wir echt sein, wir selber sein und so innerlich zumindest auch zugeben, bei mir ist auch nicht alles toll. Das ist ja in Ordnung. Tolerant sein. Nur weil ein kranker Mensch im Bett liegt und nicht weglaufen kann, heißt das nicht, dass wir ihm unsere Meinung aufzwingen dürfen. Es kann sein, dass ein Kranker eine andere Meinung hat. Das soll er haben, das darf er haben. Wir dürfen ihn nicht vereinnahmen. Möglicherweise denkt er ganz anders, vor allem aufgrund seiner Krankheit. Während wir wissen, dass Gott natürlich heilen will, hat er den Glauben daran verloren. Das ist in Ordnung. Das können wir dann mittragen. Ein anderer Punkt ist das Verschwiegensein. Natürlich muss der Kranke wissen, dass das, was wir miteinander bereden, unter uns bleibt. Dass wir sorgsam auch mit der Weitergabe von Informationen sind. Partnerschaftlich sich verhalten. Das heißt, dass wir die Führung des Gesprächs gar nicht immer an uns reißen und wissen, was dran ist, sondern dass wir auch versuchen zu spüren, worum geht es denn dem Kranken? Was will er denn sagen? Welche Themen hat er denn? Das ist manchmal schwer, wenn er über schwere Themen reden möchte. Das ist manchmal schwer, wenn wir den Eindruck haben, ich möchte so gern jetzt über den Konflikt zwischen Gottvertrauen und Leid reden und der Kranke will einfach nur mal übers Wetter reden. Ein gutes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz haben ist wichtig für den Kranken. Ein Kranker, dem ist es ganz schwer, selber die Grenze zu ziehen, wenn er im Bett liegt. Dann kommen wir schon ziemlich dicht an ihn heran und dazu erspüren, was will der Kranke? Ist es in Ordnung, wenn ich ihm die Hand reiche, wenn ich ihn über den Kopf fahre oder nicht? Das hängt natürlich von der Beziehung ab. Also meinem kranken Kind fahre ich natürlich mit der Hand über den Kopf, das ist ja klar. Es sei denn, ich habe Angst, mich anzustecken. Also zu spüren, was ist jetzt dran? Ist es dran, die Hand zu halten, dicht bei ihm zu sein? Oder ist es dran, ihm seinen Freiraum zu gewähren? Dafür brauchen wir ein gutes Gespür. Die eigenen Grenzen sehen und annehmen können. Kranke sind ganz sensibel dafür, das hat mit dem Echtsein zu tun, dass, ob wir auch Schwächen zugeben können oder nicht, oder ob wir die Retter sein wollen, die bei denen alles klar geht. Wer hilft da wem? Manchmal kann ein Kranker mir für meine Schwächen tatsächlich gute Dinge sagen. Das heißt, dieses Verhältnis von oben und unten. Oben ist der Gesunde, der einen unterstehenden Kranken besucht, löst sich auf und das ist gut. Und das Letzte, für mich so das Elementare, ich sag mal das Fundament, das hier jetzt am Ende kommt, ist durchlässig sein für die Liebe Gottes. Denn das bringen wir mit. Wir bringen Gottes Liebe mit uns. Und es ist so schön, wenn ein Kranker diese Liebe Gottes irgendwie spürt. Entweder durch Worte, die wir sagen, durch Texte, die wir lesen. Vielleicht traut sich ja auch jemand mal ein Lied zu singen. Das hängt jetzt vielleicht ein bisschen auch vom Vermögen ab. Aber das auch durchstrahlen zu lassen und ein Gespür dafür zu entwickeln, welche Art ist jetzt angemessen, dafür Gottes Liebe weiterzugeben. Manchmal wird Gottes Liebe deutlich dadurch, dass ich jemandem die Hand reiche und die Hand streiche. Es geht beim Krankenbesuch um ein Anteilnehmen an dem, was den Kranken bewegt. Um ein äußeres und vor allem inneres Zuhören und Einfühlen. Um Aufrichten und Trösten, mit wahrhaftigen und echten Impulsen der Hoffnung, auch aus dem Glauben. Zusammengefasst, worum es geht beim Krankenbesuch. Wenn wir so einen kranken Menschen besuchen, dann kann das ein Raum sein dafür, dass Gott wirkt. An dem kranken Menschen, aber auch genauso an uns. Ein Krankenbesuch kann eine Art sein, unseren Glauben auszudrücken. Und wir können durch einen Besuch bei einem Menschen, der uns braucht, teilhaben an dem Wirken Gottes in dieser Welt. Möge Gott uns dazu und dabei segnen. Amen.